Ja, es gibt noch für die Kleinen und auch für uns noch ein Interview. Jetzt habe ich den Mael und die Eleonora und den Emilio. Wollt ihr echt, wo ist der Mael? Ah, dort hinten, ja. Könnt ihr mir echt, ja, könnt ihr zu mir auf die Bühne? Ja, wir dürfen da noch. Hoi miteinander, könnt ihr doch da eine Stunde. Papi kommt auch mit, ist doch auch gut, gell? Ja. Also, ihr wisst vielleicht noch nicht ganz, gell? Ihr dürft jetzt heute dabei sein im Gottesdienst und wir dürfen miteinander ein bisschen reden. Ist das gut? Und ihr kennt mich vielleicht noch nicht so. Ich bin die Grossmami von Arno oder die Nonne oder das Nani, wie ihr auch sagt, gell? Und zuerst würde ich gerne mal mit dem Mael reden, weil du bist noch der Jüngste von allen. Also, sag mir noch mal. Wie heisst du? Nur mal, für dass alle das gut hören.
Hi.
Super, ja, der Mael bist du. Und jetzt habe ich da ein Foto bekommen. Schau mal. Gell? Es gibt vielleicht Leute, die kennen da die Leute auf dem Foto noch nicht so. Jetzt stehe ich halt da gerade vor jemandem. Ja. Also sag du mir mal, wer sieht man alles auf dem Foto?
Der Mael.
Und wer noch?
Und der Norm und die Mami und der Papi.
Genau, ja. Oh, jetzt sehe ich hier den Noam, das ist der ganz kleine, gell? Der kleine Bruder. Und du bist der grosse Bruder. Und ja, genau, ist auch da, he? Der bei Mami hinten. Ja. Du, gell, jetzt wahrscheinlich hat die Mami und der Papi recht viel zu tun zusammen mit dem Noam. Und du bist auch schon recht der grosse. Tust du manchmal auch ein bisschen helfen, die Heime? Was tust denn du helfen?
Alles Mögliche.
Oi, immer gerade das, was am wichtigsten ist, gell? Hä? Kommt dir gerade etwas in Sinn, wo du besonders viel helfen? Vielleicht einmal das Windeli bringen, gell? Der Nuki?
Und der Nuki?
Ja, genau, da ist die Mami sicher froh. Gell? Und hast denn du Mami und Papi und den Noam lieb?
Mhm.
Mensch, haben sie dich auch lieb?
Mhm.
Ja, super. Danke vielmals. Du kannst, wenn du willst, noch da bleiben und sonst kannst du auch wieder einen Platz. Schon da? Gut. Danke vielmals. Applaus. So, und ihr zwei. Also. Jetzt, viele kennen dich auch noch nicht, gell? Kannst du mal sagen, wie du heisst?
Eleonora.
Und du? Sagst du, wie?
Der Emilio.
Das ist der Bruder, gell? Ihr seid Geschwister. Und jetzt habe ich hier auch noch ein Foto mit. Jetzt könnt ihr euch da mal drüllen. Emilio, willst du sagen, wer man da sieht? Lieber die Grossschwester. Hm?
Das ist der Papi und die Mami.
Genau. Hm? Und ja, ihr beide sind ja schon recht grosse. Hm? Habe ich gehört. Kinski und Balkinski. Und ich habe vielleicht auch Sachen ganz gut. Hm? Was kannst du ganz gut, Eleonora?
Putzle machen.
Putzle? Oh, das ist spannend. He? Geht aber manchmal ein bisschen lang, muss man Geduld haben. Gell? Und ja, und manchmal gibt es auch bei euch die Haufen zu tun. Und dann helft ihr auch helfen.
Ja.
Was zum Beispiel?
Kochen.
Oh, kochen! Super! Da gibt es sicher immer etwas Feines bei euch. Und wer weiß, vielleicht weiß jemand von euch noch, was Mami oder Papi gut kennt. Was kann die Mami ganz gut machen?
Torte.
Ja, ich habe gesehen, Emilio hat bald Geburtstag. Da gibt es sicher eine feine Torte, gell? Gut. Ja, dann dürft ihr auch wieder Platz geben, gell? Danke vielmals. Er wird noch ein bisschen die Bühne inspizieren.
Und und jetzt dürfen die Kinder in den Regenbogen treffen. Ja, genau. Eigentlich wollten wir mit diesen Interviews zeigen, wie einfach es für Kinder ist, ihre Eltern zu erkennen. Und wie gut sie bereits schon sehr früh eben ihre Eltern auch kennen. Aber nicht nur das, sondern sie wissen auch, und das haben wir, denke ich, beim Interview mit Mael ganz gut gehört, sie wissen ganz genau, dass ihre Eltern sie lieben. Sie sind etwas Besonderes für ihre Eltern, aber ihre Eltern sind selbstverständlich auch etwas Besonderes für sie. Und wir nehmen das, dass da eine so spezielle Verbindung zwischen Kindern und Eltern ist, als normal. Aber im Grunde genommen ist es doch etwas Spezielles. Im Grunde genommen ist es doch ein Wunder. Etwas, das Gott gemacht hat. Er hat das gemacht. Und weil diese spezielle Verbindung zwischen Kindern und Eltern da ist, deshalb ist es ja auch so, dass die Kinder viel von ihren Eltern haben und auch viel von ihren Eltern übernommen haben. Und wenn ich heute über dieses Thema Gemeindefamilie, ich bin ich, predigen möchte, dann werde ich über diese spezielle Verbindung von Eltern zu Kindern auch sprechen. Ich werde aber vor allem auch über Identität sprechen, eben wer bin ich effektiv. Und ich werde auch darüber sprechen, wie es möglich ist, sich zu prägen oder geprägt zu werden und so eine Identität auch aufzubauen. Den Text, den ich dazu gewählt habe, ist in Epheser 1 und zwar ab Kapitel 1, ab Vers 3 bis Vers 6. Und wir lesen hier. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns mit ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Soweit der Text. Erstens, deine Identität entsteht. Wir sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und wir meinen damit, Kinder haben vielleicht vom Aussehen her Ähnlichkeiten mit ihren Eltern. Oder sie haben gleiche Begabungen oder Stärken. Und das zeichnet sie auch aus. Deshalb fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, weil der Vater und die Mutter das schon gehabt haben. Oder aber wir nehmen es negativ und wir wollen damit sagen, das Verhalten dieses Kindes ist ähnlich schlecht wie das der Eltern oder der Mutter oder des Vaters. Oder der Charakterzug ist ähnlich speziell wie der von Mutter oder von Vater. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber es ist ja nicht so, dass wir deswegen einfach nur den Eltern Schuld geben können. Wir haben das nicht einfach alles bekommen von ihnen, sondern sehr viel haben wir auch übernommen, bewusst übernommen oder vielleicht auch weniger bewusst übernommen. Aber das ist etwas, was wir beobachten können, auch im Positiven. Und ich freue mich deshalb auch darüber, dass wir so viele, immer mehr kleine Kinder bei uns in der Gemeinde haben, weil wir da dann live sehen können, wie sie sich entwickeln und was entsteht. Und ihr kennt Simon und Deborah Roth, die haben zwei Kinder. Und der ältere Sohn von Simon und Deborah, er, so habe ich zumindest gehört, er sagt jetzt oft, wenn er sein Auto in der Hand hält oder seinen Traktor anschaut, muss ich denn noch flicken? Und das ist ja kein Wunder, oder? sein Vater Simon, er ist jetzt so etwas von begabt mit Motoren und er kann so ziemlich alles reparieren und er tut es auch, es ist sein Beruf. Helikoptermotoren und Flugzeuge repariert und wartet er. Lastwagen überhaupt kein Problem, landwirtschaftliche Fahrzeuge kein Problem, Autos und Motorrad, natürlich kann er das. Auf jeden Fall meistens. Und selbstverständlich macht er es gerne. Und was sagt er dann zu seinem Sohn? Du, ich muss das Auto noch flicken, oder? Er hat es übernommen von seinem Vater. Und ganz ähnlich habe ich das auch bei Mail gesehen. Mail, der vorher schon hier gestanden ist. Es ist fast ein Jahr her, als Mail mir bei Ihnen zu Hause ihren nicht ganz einfachen Ventilator erklärt hat. Und er kommt raus. Er hat mir das auch gezeigt, wie das dann funktioniert. Und das war, oder? Er ist ja jetzt, glaube ich, 4 ist er. Fast 4, hä? November oder so. Ja. Und damals war er noch nicht einmal 3, oder? Und offensichtlich hat er ein Flair, das habe ich mir auch sagen lassen, ein Flair für Kabel. Und für elektrische Geräte. Woher hat er das wohl? Oder? Woher hat er das? Er hat das übernommen von seinem Vater in diesem Fall. Oder? Ganz bewusst hat er das dazu genommen. Dieses Nachahmungsprinzip ist ein sehr wirkungsvolles Lern- und Prägeprinzip. Es ist übrigens das Prinzip, mit dem Jesus auch seine Jünger geschult hat. Er hat sie nicht einfach gelehrt. Er hat es ihnen gezeigt, hat es vorgemacht, hat sie gewunderig gemacht auf diese Sachen und sie haben es dann nachgemacht. Er hat sie involviert in diese Dinge. So hat er seine Jünger geschult. Aber nicht immer wollen die Kinder ja wirklich all diese Dinge von ihrem Vater oder ihrer Mutter haben. Ich denke nicht, jeder Sohn ist stolz auf die Nase seines Vaters, die er auch trägt. Oder ist glücklich über die Augen ihrer Mutter, die die Tochter eben auch hat. Aber trotzdem, eins ist einfach klar. Da gibt es eine ganz spezielle Verbindung und eine spezielle Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Man weiß es einfach. Aber auch wenn man von seinen Eltern sehr viel mitbekommt und von ihnen lernt, ist man auf jeden Fall eine vollkommen selbstständige und eigenständige Person. Und das ist mit ein Grund, ist das, dass eben nicht nur die Eltern an dieser Entstehung des Kindes beteiligt sind, sondern auch Gott. Und als der Psalmist das erkannt hat, da beginnt er zu singen. Und ich singe jetzt nicht, ich verschone euch. Aber er beginnt zu singen und er sagt, du bildest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine so erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl, Psalm 139, 13 und 14. Ja, wir sind Einzelstücke, Spezialanfertigungen, Originale. Und in all dem sind wir nicht nur geprägt von unseren Eltern und von uns selber, sondern eben auch von Gott, von dem wir eben auch das Ebenbild spiegeln. Und trotzdem werden wir in unserem Leben von Gott gerade an dem Punkt wieder auf ein ganz weites Feld gestellt. Denn unser Ich ist uns nicht einfach klar und bewusst. Sondern im Gegenteil, indem wir aufwachsen und während dem Aufwachsen beginnen wir herauszufinden, wer wir wirklich sind. Und wir lernen dadurch, dass wir entdecken, wer unsere Persönlichkeit ist. Wir lernen unsere Wünsche, Bedürfnisse kennen. Wir lernen unsere Stärken kennen, unsere Fähigkeiten entwickeln sich und wir lernen sie entdecken und sagen, das ist ein Teil von mir. Ich kann das gut kochen, oder? Wir lernen das. Und noch viel mehr lernen wir durch unsere Grenzen und durch all diese Dinge, an denen wir scheitern und, oder durch die wir merken, das liegt mir jetzt eben wirklich nicht. Und gleichzeitig entdecken wir aber auch, gerade in den späteren Teenagerjahren, dass wir uns selber eben in diesen Dingen auch prägen und entwickeln und fördern können. Es gibt hunderte von Entscheidungen, die wir treffen und die uns beeinflussen und mit denen wir sozusagen uns selber auch ein bisschen ausgestalten oder mitgestalten und prägen. Und diesen Raum, den Gott uns hier gibt und schenkt und den wir entdecken müssen und den wir eben selber mitgestalten dürfen, in diesen Raum umgeben unsere Eltern schützend, indem sie uns liebevoll erziehen, liebevoll aufwachsen lassen, uns fördern und unterstützen und gleichzeitig klare Grenzen und klare Werte vermitteln. Und jetzt haben wir gesagt, dass Gott uns geschaffen hat. Ja, unsere Eltern ein Teil davon sind. Und dass wir die Möglichkeit haben, uns mitzugestalten. Aber wenn Gott unser Schöpfer ist, dann bedeutet das noch nicht, dass wir seine Kinder sind. Wir sind seine Geschöpfe, aber wir sind noch nicht seine Kinder. Und das ist dieser Schritt, den wir hier in diesem Text genau eben entdecken. Und jetzt überrascht, also wie werden wir Kinder Gottes? Und jetzt überrascht uns der Text aber zuerst dadurch, dass er uns Folgendes sagt. Er sagt uns zuerst, Gott hat dich erwählt, bevor er die Welt gemacht hat. Und wenn wir das genau lesen vom Urtext her, heißt es eigentlich, Gott hat dich erwählt, bevor die Pläne für die Entstehung des Kosmos da gewesen sind. Aber wenn es hier heißt erwählen, dann bedeutet das nicht eine Einschränkung unseres freien Willens. Denn Gott erwählt in Liebe und in Gnade. Und Liebe von Gott her bedeutet immer genau dasselbe. Es bedeutet frei zu lassen, loszulassen. Liebe an und für sich bedeutet frei zu lassen. Denn nur wenn die Liebe frei lässt, kann sie eine liebevolle Antwort bekommen. Nur dann kann in Liebe reagiert werden. Also es ist keine Einschränkung unseres freien Willens. Aber trotzdem hat Gott uns erwählt. Und sein Wunsch ist, uns zu segnen. Jeden von uns möchte er gerne segnen. Und zwar mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Darüber müssten wir einmal sprechen, was das bedeutet. Dieser geistliche Segen in der Himmelswelt. Ein Teil ist eben genau das, die Sohnschaft. Denn das ist das Ziel, auf das geht er hinaus. Erwählt zur Kindschaft sind wir. Als Kinder Gottes sollen wir sein. Das ist das Ziel. Denn dadurch, so heißt es in unserem Text, wird Jesus Christus verherrlicht. Wenn wir seine Kinder sind. Dieses Wort hier, das steht, Hyiothesia, für Kindschaft, bedeutet eigentlich hineingestellt in die Sohn- oder Kindschaft. Und man übersetzt dieses Wort mit Adoption. Jetzt ist es aber falsch, wenn du denkst, okay, wenn ich adoptiert bin von Gott, dann ist diese spezielle Verbindung zwischen, wie wir sie kennen, von Eltern zu Kindern, eben von Gott, Vater, nicht so da, sondern es ist eine rein formelle Sache. Das müssen wir unter anderen Umständen auch anschauen. Und zuerst geht es darum, dass Adoption zur Zeit des Paulus etwas anderes auch bedeutet hat. Das heißt, die Bedeutung war gleich, da hat jemand ein Kind in seine Familie aufgenommen. Aber Adoption hatte einen anderen Stellenwert. Denn wer Kinder adoptiert hat, der musste genügend Geld haben. Und der hatte in aller Regel auch gewisse Macht und Einfluss oder er hatte eigenes Geschäft und so weiter. Und der Grund für eine Adoption war fast immer der, dass man einen fähigen Nachfolger suchte. Und dann hat man jemanden adoptiert, den man für fähig empfunden hat. Und diese adoptierten Kinder, die waren dann höher gestellt als die leiblichen Nachkommen. Sie haben dann diese Position ausgefüllt, die er ihnen gegeben hat, der neue Vater. Aber hören wir, was Paulus hier sagt für uns und unsere Kindschaft. Gott hat uns erwählt und adoptiert, hineingenommen in seine Familie, weil er gefunden hat, wir sind die Fähigen. Wir sind die Richtigen. Deshalb hat er uns erwählt. Deshalb hat er uns adoptiert. Und dann kommt natürlich dieser andere Aspekt auch dazu. Paulus möchte mit diesem Begriff Adoption eben schon auch das öffentliche, formale, rechtliche ansprechen. Denn adoptiert, das war ein juristischer Vorgang, auch damals schon. Und mit dem sagt also Paulus hier auch, dass wir mit Fug und Recht Gottes Kinder sind. Es ist dieser öffentliche Akt, der da passiert. Um das geht es hier. Und dieser öffentliche Akt setzt auch der Epheserbrief, setzt uns die Bibel, das Neue Testament, natürlich voraus, dass wir eben Gottes Kinder sind. Und wir wissen, wie das passiert. Das passiert, indem wir von unserem Weg, wenn wir weglaufen von Gott, umkehren, uns hinwenden zu Gott, und uns ihm geben, unser Leben ihm übergeben. Dadurch werden wir Kinder Gottes. Wenn wir unser Leben geben, es verlieren, dann werden wir es bekommen. So werden wir Kinder Gottes. Und die Antwort, die Gott dann gibt, ist diese Wiedergeburt. Und wir kennen das, Johannes 3, Vers 3, Vers 5 und so weiter, wo es heißt im Vers 5, und was durch Geist geboren ist, das ist Geist. Es entsteht in uns etwas Neues. 2. Korinther 5, Vers 17. Neues ist entstanden, Neues ist geworden. Also das bedeutet hier, und das nimmt der Epheserbrief dann eben auch auf, indem er sagt, wir sind adoptiert worden, wir sind erwählt worden in Jesus Christus. In Jesus Christus. Und das beschreibt dann diese spezielle Beziehung. Wir sind nicht nur adoptiert, wir sind auch neu geworden. Wir sind tatsächlich seine Kinder geworden. Dieses in Christus haben wir im Epheserbrief 11-mal. Und dieses in ihm, was dasselbe bedeutet, kommt noch einmal, 13-mal vor im Epheserbrief. Also der Epheserbrief spricht als Ganzes von dieser engen Verbindung, wenn er dieses in ihm eigentlich sagt. Und meint damit nichts anderes als dieses Pendant, dieses geistliche Gegenüber von dieser speziellen Beziehung, die Eltern zu ihren Kindern haben, die haben wir eben auch mit Gott. Es ist diese Verbundenheit. Und das bringt mich jetzt zu zweitens. Entdecke deine Wurzeln. Meine Lebenserfahrung, meine Erfahrung auch als Pastor, die haben mich gelernt, dass wir Menschen nicht alle wirklich vollständig zufrieden sind mit unserem Selbstbewusstsein. Oftmals oder immer wieder höre ich, ja doch, ich bin schon selbstbewusst, aber es dürfte noch etwas mehr sein. Ein bisschen mehr. Und die Frage, die dann dahinter steckt oder die Aussage ist, ich bin ich, aber wer bin ich wirklich? Oder ich bin ich, aber wie gelingt es mir, das, was ich von mir selber her kenne, das auch den anderen Menschen zu zeigen und es auch auszuleben? Wie gelingt das? Und eine der wichtigsten Antworten auf genau diese Frage ist das. Entdecke deine Wurzeln und versöhne dich mit diesen Wurzeln. Das Bewusstsein, woher wir kommen, kann uns tatsächlich ein Fundament geben, kann uns Stabilität geben, kann unserer Identität Frieden und auch Stärke vermitteln. Und ich rede deshalb von Wurzeln, weil das Prinzip eben wirklich gleich ist wie mit einer Pflanze oder mit einem Baum. Und wir wissen ja, Pflanzen, die Wurzeln im Boden, und durch die Wurzeln holen sie sich alle Nährstoffe, die sie brauchen, aus der Erde raus, bringen sie hinein in den Baum, in den Stamm und vom Stamm in die Äste und von den Ästen in die Blätter und in die Blüten und in die Früchte. Verwurzelt in der Herkunft, in der wir stehen. Und das ist dasselbe Prinzip, dieser Lebens- und Segenstrom, den bei den Bäumen so fließt oder bei den Pflanzen so fließt, der ist bei uns eigentlich eben auch da. Und unsere ersten Wurzeln, das sind unsere Eltern, das sind unsere Vorfahren. Unterschätzen wir diese Wichtigkeit nicht. Sie sind wichtig, unsere Eltern. Und indem wir fragen und uns selber immer wieder auch überlegen oder einmal vielleicht gründlich überlegen, woher komme ich? Wer waren meine Eltern? Was haben sie getan? Wie haben sie gelebt? Kann ich Ja sagen zu der Art und Weise? Und indem wir dann Versöhnung finden, dann wird uns das stärken. Wir werden mehr in uns selber ruhen, weil wir bewusst sind, woher wir kommen. Das ist übrigens das fünfte Gebot. Das ist das Prinzip des fünften Gebotes. Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir gut geht und du lange lebst. Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir gut geht und du lange lebst. Bist du versöhnt mit deinen Eltern, mit deinen Wurzeln, mit deiner Herkunft? Hast du ein Ja dafür? Ich persönlich, ich habe das schon einmal erzählt, ich habe mich innerlich schon als Kind von meinem Vater losgelöst, zumindest entfernt. Und als Jugendlicher habe ich rebelliert und bin richtig ausgebrochen. Und wenn man mich kennengelernt hat, so mit 18 oder mit 17 oder mit 22, dann hat man auf keinen Fall sich vorstellen können, dass ich ein Bauernsohn bin. Ich war ein richtiger Stadtjunge. Ich habe die Musik gehört, die man dort hört und nicht die, die man zu Hause gehört hat. Ich habe so ausgesehen, wie man dort aussieht und nicht so, wie es eigentlich der Brauch gewesen wäre. Oder wie man das dann formulieren möchte. Und ich habe tatsächlich diese inneren Bereiche von meiner Herkunft outgesourced. Habe ich gemacht. Ich war der Gestalter auch von mir selber, das darf ich ein Stück weit, aber eben das habe ich outgesourced. Und dann, als ich mit 23 Jesus Christus kennengelernt habe, dann habe ich später sofort gehört, also ziemlich schnell von Gott gehört, versöhne dich mit deinem Vater. Und ich habe das gemacht und ich habe dann später, nach dieser Versöhnung auch, habe ich immer mehr auch bewusst, zwar einerseits ein Prozess, aber dann letztendlich ein einfaches, kleines, kurzes Gebet, habe ich gesagt, Gott, und was ich möchte diesen Lebens- und Segensfluss von meinen Eltern in meinem Leben haben. Ich möchte das. Und ich hatte eigentlich nie Probleme mit meinem Selbstwert. Aber ich habe dann schon gemerkt, da kommen noch neue Dinge dazu. Gott hat wirklich da etwas neu geschaffen, diese Verbindung neu geschaffen. Und dieses Ja zu meiner Herkunft, ich bin ein Bauernsohn, das hat mir noch mehr Stabilität, noch mehr Ruhe, noch mehr Sicherheit gegeben in dem, dass ich weiß, wer ich bin. Ich bin ich, der Sohn meiner Eltern und meiner Großeltern von zwei Seiten. Frieden mit der Herkunft fühlt sich tatsächlich so an wie eine verschüttete Quelle, die dann wieder geöffnet wird und wieder neu zu fließen beginnt. Eine Quelle, die uns nährt und die uns stärkt. Eine Segensquelle. Aber es gibt eine zweite Wurzel in deinem Leben und das ist eben Gott. Und hier möchte ich dieselbe Frage stellen. Bist du versöhnt mit Gott? Und wir haben es ja schon bereits gehört, Versöhnung mit Gott passiert durch diese Umkehr, diese Hinwendung zu Jesus und diese Übergabe des Lebens an Jesus Christus. Bist du versöhnt mit Gott? Denn wenn du diese Versöhnung erlebt hast, dann wird das nicht nur dich zu seinem Kind machen. Und der Segen der Kindschaft ist da, sondern dann passiert noch etwas ganz anderes, etwas total Gewaltiges. In unserem Ich bin ich wird eine Verschiebung passieren. Denn jetzt kommt Gott, der Allmächtige, mit seinem Segen. Und sein Segen ist zuerst seine Liebe und seine bedingungslose Annahme, mit der er uns angenommen hat, mit der er uns liebt, über alle Maßen. Und jetzt passiert eben hier eine Verschiebung. Jetzt geht es nicht mehr darum, wer ich sein kann, was ich leiste oder dass ich hübsch aussehe und wahnsinnig intelligent bin oder einfach, was ich alles auch bewirken konnte. Es geht nicht mehr um diese Dinge. Jetzt wird etwas anderes wichtiger. Ich bin geliebt und angenommen, weil ich bin. Weil ich einfach bin. Warum? Gott selber sagt, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Oder ich bin, der ich sein werde. Sicherheit für meine Identität aus dem Ruhen in dieser Liebe von Gott. Aus dieser Liebe in Gott. Epheser 3, Vers 17 bis 19 beschreibt das so. Dass Jesus Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt seid. Wir sind verwurzelt in der Liebe. In Liebe verwurzelt. Und jetzt geht es weiter. Damit wir imstande sind, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, die Tiefe, die Höhe und die Länge der Liebe Gottes ist. Und zu erkennen, die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Und ich stelle mir das dann wirklich so vor, meine Wurzeln, die sind verwurzelt in dieser Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, ist mein Lebenssaft, oder? Und diese Liebe Gottes, sie ist so breit, ich kann die Enden nicht sehen. Sie ist so hoch, es wird nie reichen, um darüber hinauszuschauen. Und sie ist so tief, unmöglich, das auszuloten. Und die Länge übertrifft jedes dieser anderen Maße noch. Und in dieser Liebe, in diesem Meer der Liebe Gottes, bin ich verwurzelt, bade ich, lebe ich, lasse ich mich prägen von dieser Liebe Gottes. Drittens, entscheide, was dich prägen darf. Wir sind erwachsen. Und als Erwachsener wird man kaum mehr geprägt, ohne dass man damit einverstanden ist, sondern man prägt sich selber. Fast immer kann man entscheiden, okay, diese Nachrichten höre ich mir an, dieses Hobby mache ich, jene Fernsehsendung schaue ich mir an, ich übe dieses Hobby oder diese Leidenschaft aus, ich begegne diesen und diesen Leuten, ich wähle mir diese Leute aus, ich lasse mich prägen von anderen Menschen, und zwar von dieser Person und dieser Person, aber dieser nicht. Entschuldigung, ich wollte nicht auf jemanden zeigen jetzt. Aber ich wähle aus und ich bestimme, was mich prägen kann. Und das machen wir automatisch oft und oft eben zu wenig bewusst. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen ermutigen, lass dich von drei Hauptsachen prägen. Und das erste ist noch einmal, übernimm das Gute von deinen Eltern. Sind wir ehrlich, unsere Eltern, nicht alles, was sie getan haben, ist gut. Sie haben sich auf jeden Fall, denke ich, sehr viel Mühe gegeben und sehr viel Liebe und auch Tränen investiert. Aber nicht alles ist gut. Und nicht alles gefällt Gott, was sie tun oder wie sie leben. Es ist unterschiedlich. Aber es gibt auch solche Bereiche. Und da dürfen wir unterscheiden. Und ich habe ganz bewusst gesagt, lass dich prägen vom Guten deiner Eltern. Vom Guten. Und ich habe das dann so gemacht. Ich habe dann Gott gesagt, hey Gott, bitte schenk mir den Segen von meiner Vorfahren, von meinen Eltern, der in deinen Augen gut ist, der nützlich ist für mich, der mir hilft und der wirklich passt auch zu mir. Und das, was nicht richtig ist, von dem möchte ich eigentlich nichts mehr haben. Oder einfach formuliert, der Segen zu mir, der Fluch ans Kreuz. So können wir uns prägen lassen in einem kleinen, kurzen Gebet, wo wir Gott das sagen. Und wir wissen aus Galater 3, Jesus ist gestorben, um den Fluch zu tragen. Und deshalb darf der Fluch oder das, was eben negative Auswirkungen haben kann, direkt zum Kreuz gehen. Und das Gute, das darf uns nähren und zu uns fließen. Das Zweite, während das etwas Einfaches ist, ein Gebet von ganzem Herzen, ist das Zweite eine lebenslange Aufgabe. Ahme Jesus nach. Mach dir das zur Hauptsache. Ahme Jesus nach. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 17, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das muss man sich einmal anhören. Paulus sagt, ich bin euer Vorbild, nehmt mich zum Vorbild und ahmt mich nach. Und Paulus ist ein sehr gutes Vorbild und trotzdem ist für mich Jesus noch wichtiger. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Natürlich, Paulus hat das ja auch getan und er ist mir da ein gutes Vorbild. Aber ich möchte Jesus nachahmen. Und ganz bewusst nachahmen, nicht einfach passiv, oh, präge mich doch bitte Gott, sondern wie hast du das gemacht? Ich möchte von dir lernen, ich möchte hinschauen. Und das ist dann das Erste, was ich sehen werde. Jesus hat die Beziehung mit seinem Vater gepflegt im Himmel. Und wir lesen davon, oder? Wir studieren das doch einmal. Was hat Jesus gemacht? Warum sagt Jesus, nur was ich dich tun sehe, das mache ich auch? Warum macht er das so? Und wie macht er das so? Wie lebt er das? Und das bedeutet aber auch zuerst, dass er ganz bewusst in dieser Liebe Gottes gelebt hat. Als ihn der Widersacher versucht hat, hat er ihn dreimal mit denselben Worten herausgefordert. Er hat dreimal gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist. Und hat damit seine Sohnschaft angezweifelt. Jesus hat damit keine Probleme gehabt. Er wusste sich von seinem Vater geliebt. Was lesen wir bei der Taufe? Das ist mein geliebter Sohn. Oder auf dem Berg der Verklärung, ihn hört, das ist mein geliebter Sohn. Gott sagt das. Und Jesus hat das tief gewusst. Er hat diese Liebe eingesogen in dieser Beziehung, die er gelebt hat mit Gott. Und wenn wir das tun und Jesus hier nachahmen, uns zuerst mit dieser Liebe volltanken, immer wieder neu, dann verbringen wir auch automatisch Zeit mit Gott. Dann passiert das eben auch, dass wir eben die Gegenwart des Vaters suchen und die Unterweisung von Jesus suchen. Und es passiert aber auch, dass wir wie Jesus, und wir feiern heute Pfingsten, eben auch unsere Augen auf das Wirken des Heiligen Geistes richten. Und das, was wir so schwer verstehen können, versuchen zu schauen, wie ist Jesus in dieser Beziehung umgegangen? Wie hat Jesus mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet? Und uns das als ein Vorbild nehmen. Jesus wusste von Beginn weg, dass er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Als er aus der Versuchung zurückgekommen ist, hat er begonnen zu predigen. Wir lesen das in Lukas 4 und er hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann hat er gesagt, und er hat mich gesendet. Und dann hat er aufgezählt, wofür. Er hat mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet. Nicht nur, dass wir verstehen und lernen dürfen, wie der Heilige Geist wirkt und dass wir sehen, was für Wege er nimmt, sondern eben auch, dass wir verstehen und lernen dürfen, wie wir Teil davon werden können und Teil von diesem Wirken des Heiligen Geistes sein können. Und dann lernen wir von Jesus über den Umgang mit dem Wort Gottes. Jesus hat so sehr im Wort gelebt, ja, er war ja auch selber das Wort, oder? Aber er hat so sehr im Wort Gottes gelebt, dass wir ihn eigentlich nie sagen hören, außer eben in der Versuchung, dass er wirklich Wort rezitiert. Also doch, das macht er noch ein paar Mal. Aber nicht, dass er sagt, es steht geschrieben, außer in der Versuchung. Das macht er dort. Er hat so sehr im Wort Gottes gelebt. Und dort sehen wir dann auch, wie Jesus umgegangen ist mit den Armen oder mit Kranken. Ahmen wir ihm nach? Und wir sehen, wie Jesus umgegangen ist mit Stress, mit Leid, mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten. Ahmen wir ihm nach? Und ja, wenn wir auf diesem Weg sind, rechnen wir damit, dass uns der Geist Gottes alles lehrt, was wir verstehen sollen. Dass er ein treuer Begleiter ist, dass er eben da ist und mit uns unterwegs ist, weil eben Pfingsten geschehen ist. Und dann drittens, sei Teil der Gemeindefamilie und such dir Vorbilder in der Gemeindefamilie und ahme auch sie nach oder lerne von ihnen. Und ich mache diesen Rahmen bewusst mit Gemeindefamilie, weil es so wichtig ist, dass wir unsere Vorbilder nicht nur im Internet oder im Fernseher oder an Konferenzen oder irgendwo sehen, sondern mitten im Leben. Mitten im Leben. Dass wir sehen können, wie unsere Vorbilder mit ihrem Ehepartner umgehen. Dass wir sehen können, wie sie ihre Kinder behandeln. Dass wir sehen können, wie sie in Schwierigkeiten, in Herausforderungen, in Nöten ihren Glauben leben. Das sind Vorbilder, die ganz konkret und praktisch sind. Und dann wähle dir, was du als wichtig für dich empfindest und lerne von diesen Menschen. Geh auf sie zu, frage sie, hey, wie ist das bei dir? Hast du irgendein Geheimnis, dass deine Gebete so oft erhört werden? Kannst du mir das Geheimnis bitte mitteilen? Frage sie, wie lebst du im Wort Gottes? Wie liest du die Bibel? Frage sie, was trägt dich durch diese schwierige Situation? Auf was achtest du? Ich sehe dich fröhlich, obwohl ich weiß, es geht dir nicht gut. So können wir lernen voneinander. Und dieses wirklich reale Leben, das findet eben im Gemeindekontext statt. Und nicht nur deshalb ist die Gemeinde und dieser Kontext hier wichtig, sondern auch deshalb, weil der Gemeindekontext oft eben eine Plattform auch bietet für das, was du bist, was Gott dir gegeben hat und wie er möchte, dass du mithilfst im Aufbau des Reiches Gottes. Und wenn wir miteinander Reich Gottes bauen oder die Gemeinde bauen, dann bauen wir eben Reich Gottes. Das passiert eben genauso. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen. Ich bin ich. Und es ist wichtig, dass ich weiß, ich bin einzigartig. Der Psalmist hat gesagt, erstaunlich erstaunlich und ausgezeichnet und wunderbar bin ich. Das ist etwas, was wir vielleicht üben könnten, dass jeder das 10-mal vor dem Spiegel zu Hause mal sagt. Das wäre eine Möglichkeit. Ich bin ich, aber ich bin nicht nur ich, sondern ich bin versöhnt mit meinen Wurzeln. Mit Gott zuerst, aber mit meinen Eltern und der Vergangenheit und mit meinen Ahnenvorfahren auch. Das gibt mir Kraft und macht einen großen Teil oder einen Teil meiner Identität aus. Und dann möchte ich dich ermutigen, such dir die Vorbilder, such dir das aus, was dich prägen soll. Und am allermeisten, liebe Jesus, ahme ihn nach, lebe mit ihm und wandle mit ihm. Und das wird dich prägen. Und so wirst du verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In sein Ebenbild, so wie wir das gesungen haben vorher im Lobpreis. Herr, dein Licht leuchte auf. Amen.